Ein Hallo und herzlich willkommen zu Screentime Sport Folge 72. Das mit der ersten Folge im Jahr 2026. Auch von meiner Stelle nochmal ein frohes neues Jahr. Und heißt gleichzeitig wieder Picke, Packe, Voll auch im neuen Jahr. Und mit dabei, der hat mich nicht verlassen über das neue Jahr hinweg. Das ist nämlich David Bücker. Hallo David.
Hallo Luca und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Und ja, auch noch von mir ein gesundes neues Jahr. Ja, Luca, ich habe dich nicht verlassen, weil wir auch heute wieder das erste Mal in diesem Jahr über die Themen aus der Sport-TV-Welt der letzten Wochen sprechen. Die Olympischen Winterspiele stehen ja fast schon vor der Tür. Wir blicken zurück auf die vielleicht vorletzte Darts-WM bei Sport 1. Wir sprechen über den Bundesliga-Restart, Vier-Schanzentournee-Übertragung und was sonst noch so in der TV-Sportwelt los war. Wir haben natürlich wieder zahlreich Nachrichten erhalten. Nicht ganz so viele wie sonst, aber wir werden immer mal wieder an den unterschiedlichen Themen drauf eingehen, was ihr uns geschrieben habt bei Instagram @screentime.sport. Folgt da gerne rein und schreibt uns eure Fragen, eure Hinweise, was wir da in unseren Episoden vielleicht vergessen haben, was ihr für Fragen habt, was wir beantworten sollen. Und dann werden wir das zusammen mit unserem Kooperationspartner kommentatorenblog.de, wo ihr natürlich auch immer gerne kommentieren könnt, immer gerne fleißig beantworten, Luca.
Ja, viel ist eher zwischen den Jahren, zwischen dem Jahr 2025 und 2026 liegen geblieben. Schauen natürlich aber erstmal auf das Feedback, was wir ja so wirklich nicht direkt einordnen können, nämlich auf das, was Felix geschrieben hat bei Instagram. Da könnt ihr natürlich auch gerne in die DM uns eine Frage stellen. Und der fragt nämlich nach eure Sportquoten. Die, kann man sagen, gibt es nicht direkt. Da, wenn es jetzt keine großen Ereignisse gibt, die veröffentlichen meistens dann DWDL in deren Sport Update am Montag, jeden Montag, was sie dann bringen, aber es lohnt sich dann zum Beispiel auf die Seite von AGF. Da lohnt es sich halt eben auf der Seite von AGF reinzuschauen, die veröffentlichen eben die, die Zahlen, die dann auch gepostet werden von denen und erhoben werden. Da gibt es zum Beispiel Top 10 Sendungen oder dann auch die, eben die Marktanteile der jeweiligen Sender. Top 30 sind damit genannt im Monat sowie dann auch im Jahr, und da ist dann Eurosport dementsprechend nicht vertreten, weil dann einfach die Quote dementsprechend unter 0,5% liegt, und die bildet zumindest im Jahr 2025 nämlich Sport 1 mit 0,5%, da Sport 1 und Eurosport sich, ich sag's mal, ähnliche Quoten bzw. Marktanteile bieten, kann man davon ausgehen, dass Eurosport, ich sag jetzt mal, bei großen Events haben sie immer so 1,8 oder 2%, wenn sie Glück haben. Australian Open ist so zum Beispiel ein Beispiel, oder French Open, wo sie dann gute Quoten einspielen. Also kann man davon ausgehen, dass es ähnlich sein wird wie bei Sport 1. Sport 1 profitiert halt jetzt oder hat zumindest am Ende des Jahres jetzt natürlich groß profitiert von der Darts-WM.
Genau, da blicken wir auf jeden Fall drauf. Was ihr bei der AGF nicht bekommt, ist sowas wie, wer hat denn die Aufzeichnung des so und so Weltcup um 11.10 Uhr bei Eurosport geguckt. Da könnt ihr dann zum Beispiel stattdessen gucken, jetzt, wir nehmen heute auf am Montag, den 12.01. gestern Handball-Länderspiel im 1. Inga Lindström, Biathlon-Weltcup, Tagesschau bis eben zum Tatort, was da wie viel eingeheimst hat, und unten eben die Tagesmarktanteile, wo sich ja Sky dann an den Wochenenden als Pay-TV-Sender immer so unter die Free-TV-Sender mischt. Genau, da kommen wir also nachher in den Quoten nochmal drauf zu sprechen, starten jetzt allerdings mit den Olympischen Winterspielen, beziehungsweise den TV-Teams, die jetzt bekannt gegeben worden sind. In gut 3 Wochen geht's los mit der Eröffnungsfeier im San Siro, und nicht nur die öffentlich-rechtlichen übertragen ja großflächig, sondern auch Eurosport mit den Plattformen, die Luca uns gleich nochmal näher bringen wird, denn nicht nur Discovery Plus überträgt, sondern auch das am Tag der Veröffentlichung dieser Folge neu in Deutschland auf den Markt kommende HBO Max. Luca kann uns gerne zum 7. Mal einen Kurzabriss geben, was eigentlich dahinter steckt. Genau, und ich kann euch ganz kurz mal zusammenfassen, was Eurosport vorhat. Die werden natürlich viel im Stream zeigen, nicht alles im linearen TV. Rund 680 Stunden mit deutschem Kommentar sind versprochen. 850 Stunden Live-Olympia, Storytelling, Emotionen, Expertenanalyse. Das ist das Versprechen, was Warner Bros. Discovery Sportchef Jochen Gundel gemacht hat. Es wird eine Hauptmoderation aus Cortina geben im Dorf der Nationen mit Birgit Nössing, Oliver Sequenz und Fabian Hambüchen, der ja der Olympia-Experte von Eurosport ist. Forza Fabi, deine Olympiascholl soll das Ganze heißen. Außerdem ist Lisa Hofmann wieder bei der Eurosport-Crew mit dabei, die in Paris den Team D-Stream mit Julia FM Stöckel unter anderem gemacht hat. Und Anna Dollack feiert unter anderem ja vorher als Sport1-Gesicht auch bekannt gewesen, ihr Eurosport-Debüt. Die wird dann mit Hofmann zusammen in der Morningshow unterwegs sein. Tim Wehinger ist der Mann für die News-Updates und da haben wir natürlich dann noch eine ganz lange Liste an Experten und Expertinnen, sowie ja, Leute, die dann für den Kommentar zuständig sind. Aber Luca, bevor wir über das Personal sprechen, erklär uns doch nochmal, was da jetzt eigentlich heute mit HBO Max, mit Sicht auf Veröffentlichungszeitpunkt dieser Folge auf uns zukommt. Was kann das? Was kann das vielleicht nicht? Was weißt du schon? Und lohnt sich da überhaupt, das zuzuschlagen, wenn ich nur Sport gucken will?
Also HBO Max lohnt sich, wenn wir ehrlich sind, für die reinen Sportzuseher eigentlich so direkt nicht. Denn es zielt schon sehr stark auf Entertainment ab, also das, was wir ja vorher viel bei Sky gesehen haben, was Serien und Filme auch angeht, die sind größtenteils eben zu HBO Max gewandert, manche Sachen gibt's noch bei Sky, aber das würde jetzt zu detailliert hier, um das einzeln zu dezidieren, aber man kann natürlich auch bei HBO Max Sport gucken, das kostet aber dementsprechend halt auch extra und wenn wir da mal drauf schauen, ist es ja, gibt's ja die Basisvariante 5,99, das ist dann einmal mit Werbung zum Start 2026, dann eben am heute den 13. Januar und dann gibt es Standard, das kostet 11,99 und Premium 16,99. Wie gesagt, darüber hinaus gibt es ja dann das Sport-Add-on, das gibt es ja dann zu jedem Basistarif, also das Basistarif dazu, wenn man den günstigsten Tarif nimmt, mit Werbung 5,99 geht der dann hoch auf 8,99 bei Discovery Plus, ist man etwas günstiger weg, weil dort kostet ja, wenn es mich nicht, wenn ich nicht falsch informiert bin, 3,99 oder 4,99, je nachdem, was man abgeschlossen hat. Jahresabo, glaube ich, kostet im Monat 3,99 und monatlich 4,99 mit Werbung. Premium-Variante kostet 7,99. Aber man ist da auf jeden Fall, wenn man jetzt sagt, okay, nur für Olympia will ich Eurosport, die Extra-Kanäle und die Streams gucken, ist man bei Discovery Plus generell etwas besser dran. Es wird aber auch geschrieben, dass natürlich Werbung und Sponsoring und Cross-Promo natürlich auch in den Streams, weil die sind ja nicht abhängig von den Tarifen, die man hat, die wird es ja dann trotzdem geben bei den Sport-Livestreams dann auch bei HBO Max.
Das ist uns ja bei der Tour de France zum Verhängnis geworden letzten Sommer, oder? Also das heißt, Premium heißt nicht gleich werbefrei.
Ja, also Streaming, also in dem Sinne wird es ja dann Werbung auf jeden Fall geben. Nicht das Ding ist bei Eurosport, also bei Tour de France kannst du sicherlich anders Werbung machen als bei Skispringen, obwohl wir haben ja jetzt Vierschanzentournee geguckt, da ist uns ja keine Werbung so direkt aufgefallen. Also da hat man ja keine Werbung zwischen, also da hat man ja auch diese TV-Unterbrechung, wo die
privaten... Aber nur das Bild komplett weg.
Ja,
das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte, aber dementsprechend, keine Ahnung, ob man das wieder zurückgefahren hat oder nicht, weil bei manchen ist es ja so gewesen, dass es wohl dann auch zu technischen Problemen geführt hat, dass wohl der Stream dann abgebrochen ist oder dann es auf einmal, wie du sagst, auch ein Schwarzbild gab oder dann der Stream nicht wieder richtig zurückkam. Keine Ahnung, ob man das wieder anders gelöst hat oder das komplett zurückgeschraubt hat, was die Werbung angeht. Aber ja, es wird auf jeden Fall Streams, wie gesagt, bei Discovery Plus geben und auch bei HBO Max. Aber ich persönlich zumindest, wenn ihr sagt, ihr wollt günstig von Olympia sehr, sehr viel sehen über Öffentlich-Rechtliche hinaus, dann lohnt sich Discovery Plus für das ganz günstige Abo. Also wie gesagt, wer Bock auf HBO Max hat, viel Spaß damit. Aber wie gesagt, für Olympia ist Discovery Plus, glaube ich, die erste Wahl.
Und zu beidem immer gerne Feedback an uns geben, wenn jetzt die Wettbewerbe losgehen oder ihr euch schon mal die Plattform anguckt, bevor die Wettbewerbe starten. Ich meine, die Australian Open stehen ja auch vor der Tür. Auch da wird Eurosport oder hat ja schon eine riesen Werbekampagne gefahren, weil jetzt eben zwei riesige Sportevents für den deutschen Markt da anstehen, womit man ordentlich Quoten auch schon für 2026 sammeln kann mit den Australian Open im Tennis und eben dann den Olympischen Winterspielen, die ja quasi ineinander übergehen. Genau, und dann kommen wir zum Olympiapersonal, vielleicht nur ganz kurz bruchstückhaft. Ich denke, was man erwähnt kann, ist auf jeden Fall, dass Sigi Heinrich weiter der Mann für natürlich Biathlon und Eiskunstlauf sowie der Eröffnungs- und Schlussfeier bleibt. Es gibt, wie erwartet, weil sich das ja im Weltcup-Zirkus auch schon so angedeutet hat, mit Andreas Spellig einen neuen Mann am Kommentatorenmikrofon für den Eiskanal. Das heißt, im Vergleich zu den letzten Winterspielen ist der Ron Ringgut nicht mehr mit dabei. Matthias Stach, nach den Australian Open im Tennis wird er sich dann wieder ins Eislauf-Oval zum Eisschnelllauf begeben. Im Skispringen haben wir die drei Experten wie gewohnt mit dabei. Im Biathlon ist Michael Rösch am Start. Patrick Ehelechner ist noch prominent im Eishockey. Anni Friesinger-Postma im Eisschnelllauf. Jochen Behle im Langlauf. Geisenberger, Pohl, Julian von Schleinitz. Natürlich Ski Alpin. Es ist gewohnt prominent und breit aufgestellt. Was gibt es von deiner Seite noch zu ergänzen?
Eigentlich nicht viel. Also ich bin mal gespannt, wie die Vorortquote ist. Michael Rösch hat ja mal angedeutet, beziehungsweise er wird dann vor Ort sein. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ja auch überwiegend, oder ich hoffe es zumindest, dass dann auch einige vor Ort sein werden von den Kommentatoren und auch von den Experten. Also ich sag's mal, die internationalen Experten, wie zum Beispiel aus deutscher Sicht, jetzt hier Martin Schmidt oder auch dann im Ski Alpin Viktoria Regensburg werden auf jeden Fall da sein. Ob dann
Patrick Ehelechner auch.
Ja, aber ob die dann, ich sag jetzt mal, alle werden sie nicht da sein, das kann ich mir schon mal vorwegnehmen, das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, weil dann würde, ich sag jetzt mal, Eurosport insgesamt wahrscheinlich die halbe Media-Konstruktion von der ganzen Olympia einnehmen. Aber nein, also ich, das wird schon sehr, sehr prominent und da wird man hoffentlich, ich sage es mal hoffentlich, aber wird man auch vieles wahrscheinlich von vor Ort auch dann zeigen können.
Genau. Bei den Öffentlich-Rechtlichen merkt man so ein bisschen Generationsumbruch. Auch da könnt ihr euch die ARD und ZDF-Pressemappe gerne mal angucken jeweils und eure Kommentare dazu abgeben. Da kommen wir dann in der kommenden Folge vielleicht nochmal explizit drauf zu sprechen, bevor die Wettbewerbe dann losgehen. Vielleicht so ein paar Punkte von unserer Seite, die uns aufgefallen sind. Also zum einen finde ich es ganz cool. Ich habe auch schon kurz mit ihr geschrieben, weil sie sich schon in den letzten Tagen so ein bisschen ausprobiert hat. Katrin Lehmann, die ja eigentlich dafür bekannt ist, sich im Fußball-Frauen-WM-Studio vor Sven Voss vor die Füße zu werfen, um irgendwelche Szenen auf dem Fußballfeld nachzustellen. Die wird ja als ehemalige Eishockey-Expertin auch vor der Öffnungsfeier schon im ZDF zu sehen sein. Stefan Bier wird die Abschlussfeier kommentieren. Benny Zander feiert sein Olympiadebüt, soweit ich das mitbekommen habe, beim Curling im ZDF. Alex Schlüter zieht sich bis auf den Olympia-Podcast relativ raus aus den Winterspielen, aber das hat wahrscheinlich auch einfach den Grund, dass ja parallel die Fußball-Bundesliga noch weiterläuft und sich da auch jemand um die Sportschau kümmert, das sicherlich nicht alles Alex Bommes übernehmen möchte. Generell übernimmt bei der ARD das erste Mal gemeinsam der BR und der MDR mit gemeinsamer Federführung die Olympia-Produktion. Rick Goldmann ist Eishockey-Experte bei der ARD, den sieht man ja sonst eigentlich nur im privaten Fernsehen. ARD-Kommentator Tom Bartels wird wie bereits in Paris die Eröffnungsfeier begleiten, zusammen mit Giovanni Di Lorenzo, den wir ja unter anderem von 3 nach 9 kennen. Wir sind gespannt, ob dann auch Sigi Heinrich dick eingepackt im San Siro sitzt. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und dann gibt es im ARD-Studio noch eine Neuerung, den Social Media Talk. Da sind wir auch gespannt, wie das aussieht. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr in den Pressemappen. Es wird wieder Vorab-Dokumentationen von Felix Neureuther und Esther Sedlacek geben. Die Fly-Doku ist ja bereits in der Mediathek. Mehr dazu dann also nochmal nächste Woche. Oder ist dir akut noch was aufgefallen? Ich glaube einfach, Luca, dass wir es nicht mehr abwarten können, oder? Also ich bin ja die eine Woche vor Ort, aber die zweite, da wird dann gewünscht, was das Zeug hält, glaube ich.
Ja, genau. Also da freue ich mich extrem drauf. Wird richtig gut. Benny Zander, genau, Winter-Olympia-Premiere müsste es dann für ihn sein.
Ja,
Sommer-Olympia war er dann ja beim 3x3-Basketball unterwegs, wenn ich mich nicht falsch
mit Gold.
Also erinnere. Er muss hier, genau.
Kann er im Curling gleich weitermachen.
Genau, wäre auch eine Überraschung, sagen wir es mal so. Nee, aber wird vollgepacktes Programm werden zu Dokus. Da kommt, glaube ich, sowieso noch dann zu Olympia spezifisch ja noch die Dokumentation mit der Goldstaffel von Sochi im Biathlon, die ja erst 11 Jahre später die Goldmedaille oder sogar 12 Jahre später dann erst die Goldmedaille
bekommt. Eine andere Biathlon-Doku gekommen
genau.
Mit Burkhardt und Bö, ist ja auch gerade erst frisch raus.
Generell ja, Dokus, genau, es gibt viel zu gucken, gerade natürlich auch zu Olympia, also lohnt sich's da immer in den jeweiligen Streaming-Portalen der ARD und natürlich auch im ZDF reinzuschauen. Das dann zu Olympia, wie gesagt, nächste Folge schauen wir dann dezidiert dann natürlich auf ARD und ZDF, aber diesmal würde ich sagen, verlassen wir mal so leicht das Thema Olympia, wie gesagt, nächste Folge schauen wir dann nochmal mehr dann darauf. Wir haben uns ja beim letzten Mal so ein bisschen gefragt, oder zumindest ja Ende des letzten Jahres, ja, was passiert denn jetzt, nachdem DAZN die Champions League verloren hat mit der Nations League und mit den European Qualifiers, also mit den Qualifikationsspielen zur WM und EM. Aber das hat sich ja auch geklärt, nämlich der Partner wechselt nicht, David.
Genau, bis zur EM 2028, die dann unter anderem ja in Großbritannien stattfinden wird. Das heißt, die deutschen Länderspiele laufen weiterhin abwechselnd bei ARD, ZDF und RTL. Und auch DAZN hält die Rechte für die weiteren Spiele sowohl der European Qualifiers als auch die der Nations League. Das sehen wir unter anderem ja auch noch bei der Qualifikation für die WM. Da laufen ja noch die Playoff-Spiele. Das ist zwar nicht Bestandteil des neuen Vertrags, aber ja immer noch relevant für das nächste große Highlight, was danach Olympia in diesem Sportjahr auf uns wartet, die Fußball. WM im Sommer und da werden ja noch die europäischen Playoff-Spiele ausgetragen. Ende März, 26. mit den Halbfinals, 31. März dann mit den Finals. Ist für DAZN natürlich wichtig, wenn man die Lücke irgendwie füllen muss, auch wenn es andere Zeitslots füllt als die Champions League, die man ab 2027 dann vor allem an Paramount Plus verloren hat. Man hat ja selbst die Europa League dazu bekommen, mehr dazu in unseren alten Folgen. Ja, die ist auch richtig gut angekommen, zumindest auch der Insta-Beitrag dazu, schaut da gerne nochmal rein. Also man tut sein Bestes, aber naja, die Königsklasse zu verlieren, das kennen wir von deutschen Sendern, Streamingdiensten, das schmerzt.
Das schmerzt so richtig, genau. Also einerseits das und vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, im Verhältnis gucken wahrscheinlich nicht so viele diese europäischen Länderspiele zu einer Qualifikation zur WM oder EM als im Vergleich natürlich die Champions League. Aber ich sage jetzt mal, das ist so ein bisschen natürlich die... Ja, das musst du verlängern oder das musst du versuchen zu verlängern, weil das ja auch immer gerade zu den Länderspielpausen ja schon ein großes Thema ist, wenn man sagt, okay, es spielen Mannschaft eine sehr große Nationalmannschaft gegen eine andere sehr große Nationalmannschaft, dann lohnt es sich natürlich dann auch wieder dann zu sagen, okay, wir können dieses Spiel dann auch prominent zeigen. So, das quotentechnisch vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber quotentechnisch ist das für diesen Sender extrem wichtig, nämlich wechseln wir vom Rasen nämlich ins Ali Pally im erweiterten Sinne, denn der Ali Pally für die Darts-WM sehr entscheidend, aber der Ali Pally natürlich auch für die übertragenen Sender sehr entscheidend, weil es baut sich ja in Dartsport ja alles so ein bisschen über das Jahr hinauf natürlich zur der WM. Und das die Frage, wer das denn zeigt, es war bisher und eigentlich fast immer Sport 1. Aber man muss sagen, das könnte vielleicht jetzt in diesem Jahr, also die kommende WM, nämlich Ende des Jahres 2026, vielleicht sogar dann die letzte gewesen sein, wenn man überlegt. Sport 1 mit Quoten rausgegangen, zu den Quoten kommen wir später noch dezidiert. 2 Millionen Zuschauer. Das wäre schon echt extrem bitter, wenn man da möglicherweise diese Rechte verliert. Aber generell muss man sich fragen, ja, wer würde sie denn übernehmen, wenn ein neuer Partner kommen würde, David?
Genau, seit 2004 ist damals noch das DSF die Heimat der Darts-WM. Jetzt wieder mal Quotenrekord, wir kommen nachher drauf zu sprechen, du hast es angesprochen. DAZN hat die Rechte, Sport 1 ist über die Kooperation seit 2017 da weiterhin mit drin und danach ist eben die Frage, wie es denn nach 2027 weitergeht. Also es ist immer die erste WM des neuen Jahres, auch wenn es noch im Dezember losgeht und die PDC Europe verhandelt da eben aktuell, wie es weitergeht. Es gibt riesiges Interesse, weil das rechte Paket natürlich auch noch die Premier League, die anderen Major-Events, European Tour und so weiter im Petto hat, was dann natürlich im Moment vor allem bei DAZN, aber zum großen Teil ja und unterhalb des Jahres auch bei Sport 1 läuft, wenn auch ein bisschen reduzierter vielleicht. Beide wollen den aktuellen Deal vor allem natürlich für die WM verlängern, es wird aber sicherlich auch teurer. So, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Wir überlegen mal, wer ist denn möglicherweise Kandidat, Sport 1 abzulösen als Free-TV-Partner oder vielleicht da sogar DAZN abzulösen als Pay-TV-Partner für den Dartsport. Hat sich auch einiges getan mit den ganzen Fast-Channels und so in den letzten Jahren. Der Organisator oder die es am Ende vergeben, Matchroom Sport, will weiterhin die WM im Free-TV haben, weil man sieht in anderen Ländern, welchen Effekt es haben kann, dass es im Pay-TV verschwindet. Ich weiß gar nicht, die Niederlande, glaube ich, kann das sein?
Ja.
Genau, das ist ja quasi das deutsche Formel-1-Phänomen, dass einfach die Reichweiten so dermaßen einbrechen, dass man das in Deutschland nicht will. Und das ist nun mal gefühlt auch der zweitgrößte Markt, den es im Moment gibt für diesen Sport. Und klar, Sport 1 ist natürlich schon Nische. Und dann ist die Frage, wer kann denn da vielleicht noch eins oben drauflegen? RTL vielleicht, die RTL Plus stärken wollen, gerade weil sie die Europa League verloren haben. Pro7Sat1, die ein enorm starkes Sporteinkaufjahr 2025 hinter sich haben mit Basketball, Handball und Eishockey, plus der Promi-Darts-WM, die ja auch schon fast Tradition hat. Magenta, traditionell immer für eine Überraschung gut, oder vielleicht dann doch Netflix, Prime, Paramount Plus, wer weiß, was wir da an Kandidaten bekommen.
Ja, sehr.
Also die Öffis sind raus, da sind wir uns einig.
Ja, vor allen Dingen müssen, also die müssen ja richtig Sendestrecke machen, aber ich sage jetzt mal, das könnte man ja theoretisch in der Mediathek zeigen.
Quatsch.
Die Nachmittagssession zumindest. Nee, aber man sieht ja, Matchroom Sports ist ja schon wichtig, du hast es angesprochen, FreeTV zu haben. Da ist denen ja tatsächlich das ja eher die höhere Reichweite wichtiger als vielleicht dann am Ende, ob es dann um 1 oder 2 Millionen
Eine
mehr
Million
geht,
mehr.
ne? Also
Ja, genau.
deswegen wird es ja dann auch interessant. Sport 1 hat ja in gewisser Weise schon gute Reichweiten erzielt, aber da fragt sich natürlich auch die PDC, geht denn da in Deutschland auch mehr? Und das schaffst du mit RTL, das schaffst du mit ProSieben Sat.1 natürlich auch. Ich finde dann eher interessant, was natürlich im Free-TV passiert, natürlich, was dann quasi im Pay-Segment passiert,
Ja, das vergisst man gerne.
ob The Zone bleibt oder nicht. Interessant finde ich dann doch schon eher, was dann mit Sky passiert ist, ob man dann sagt, Sky Deutschland, klar, mit dem Thema RTL ist ja auch noch so ein Thema, wenn RTL und Sky fusionieren, ob RTL sagt, okay, wir wollen Darts holen und Sky zeigt dementsprechend als unser möglicher Sportsender dann die Darts-WM und wir zeigen dann, ich sag's mal, das Relevante dann im Free-TV. Es ist alles nur Spekulation, aber wäre zumindest eine Möglichkeit. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ich meine, Magenta TV bzw. die Telekom jetzt auch gut reingegangen zum Golf, kommen wir später noch, wo man, ich sag's mal, ein neues Gebiet hineingeht, unbekanntes
Ja.
Gebiet hineingeht. Und bei Darts muss man sagen, das steigt und steigt und steigt. Kann natürlich aber auch sein, dass es vielleicht so ein NFL-Phänomen wird, wo man sagen muss, die NFL. Das Thema ist es ja, dass Darts WM ja dann doch schon sehr aktiv geguckt wird zu einem Zeitpunkt. Dafür
Ja.
muss man sagen, ist ja die NFL einfach von der Saison viel zu groß. Und dennoch muss man ja sagen, dass ja die Leute, die dann Darts aktiv gucken, was alles gucken. Also die großen Majors, die vielleicht nicht jeder Darts WM-Zuschauer guckt. Ich sag's mal, jeder Casual-Zuschauer, trotzdem werden die Majors und auch gerade Premier League viel geguckt und das ist ja natürlich auch wichtig, dass für die PDC, dass die im Free-TV laufen. Ist natürlich auch so eine Sache, wie verteilt sich das mit den Sendestrecken, weil das ist ja schon, ich sag's mal, ein abendfüllendes Format oder ein abendfüllender Sport, den du dann zeigst, aber wie gesagt, RTL hat ja zum Beispiel dann die Europa League verloren, also kann man dementsprechend ja auch quotentechnisch in der Woche, wenn Premier League läuft, läuft es zum Beispiel auch Donnerstag, ja auch dementsprechend dann den Abend füllen und je nachdem wirft das sogar bessere Quoten ab, als wenn jetzt die Eintracht, Europa League Phänomen war das ja immer die letzten Jahre, wenn Eintracht früh rausfliegt, war die Europa League Quote bei RTL auch nicht unbedingt prächtig, ist vielleicht bei Premier League auf Darts ein bisschen was anderes.
Ja, genau, weil ich meine, dann spielt er halt Steven Bunting und nicht Luke Littler. Das ist immer noch ein größeres Gefälle als Wolfsburg und Hoffenheim im Vergleich zur Eintracht. Auch wenn ich mir ehrlicherweise gerade den Gedanken nicht so ganz vorstellen kann, Premier League of Darts an einem Donnerstagabend bei RTL zu sehen, aber man weiß ja nicht. Wir haben uns ja schon alles Mögliche gewöhnt. Ja, und was die Preise angeht, Großbritannien, Sky Sports hat den neuen Vertrag auch seit vorletztem Jahr, 2024. Die zahlen mehr als doppelt so viel wie zuvor. DAZN und Sport 1 drücken im Moment so circa 10 Millionen pro Jahr wohl ab. Gucken wir mal, ob es dann auch doppelt so viel wird. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. So, und dann kommen wir zu einem nächsten großen Change. Du hast es eben schon angesprochen. Eine ganz große Tradition und ja auch Bestandteil des Sender-Relaunches bei Sky Sport vor einigen Jahren war ja natürlich auch der Golfsport. Der Sky Sport Golf, einen eigenen Sender oder es hat einen eigenen Sender gegeben und dieser bleibt dann jetzt doch, obwohl Sky einen Großteil der Dartsrechte an Magenta TV verliert.
Golf-Rechte.
Das Was habe ich
Du
gesagt?
hast Darts-Rechte gesagt, aber es ist kein Problem. Ist ja bei,
Siehste.
es hat ja gewisserweise beides ein bisschen grün drin. Ne? Da wirft man auf
Ja,
grüne Felder, das ist der
Wahnsinn.
grüne Rasen.
Selbstverständlich. Weil Sky natürlich einen Großteil der Golfrechte an Magenta TV verliert bis 2029. Und zwar ab diesem Jahr. Die PGA Tour, die DP World Tour, alles bei Magenta TV. Es gibt 300 Tage Live-Golf pro Jahr, schreibt die Telekom. Es ist der größte Golfsportanbieter Deutschlands im Fernsehen. Die PGA Tour, der Ryder Cup 2027 und 29, vermutlich das mit das Prominenteste. Ja, und das geht quasi diese Woche schon los. Dubai, Honolulu, es gibt zwei eigene Golfkanäle. Einmal MS Golf 1, wo man alles in voller Länge sehen kann. Dann zusätzlich noch einen zweiten Feed für besondere Momente, überschneidende Spiele auf verschiedenen Turnieren. Und das auch mit einem ordentlichen Personal. Gregor Biernat, den kennen wir schon von Sky. Michael Born kommt dazu. Herbert Gogel, Stefan Gantel und auch Holger Speckhahn. Vor allem bei Magenta Sport bisher in Erscheinung getreten. Als Experten Steffen und Florian Zunker, Bernd Ritthammer und Max Kramer. Und wer dann irgendwie dann doch nicht dabei ist, obwohl wir es am Anfang eigentlich dachten, ist Jonas Friedrich. Vor Weihnachten las es sich so, als ob er noch dabei ist. Scheint jetzt wohl nicht so zu sein. Mal gucken, wie das weitergeht, ob er bei Sky dann noch im Start ist. So wie Flo Bauer übrigens, das Golfgesicht von Sky Sport, der aber auch jetzt sowohl unter Föhring treu bleibt, nicht zu Magenta geht, dafür aber zu Canal Plus geht, die auch ein großes Darts-Paket in Österreich gekauft.
Golf.
Golf, nicht Darts. So, guck mal. Die auch ein großes Golf-Paket in Österreich gekauft haben, weil das Magenta-Paket eben für den deutschen Markt ist. Aber Luca, Sky Golf ist ja deswegen noch nicht ganz vom Tisch.
Nee, genau, die zeigen nämlich weiterhin die Herren-Majors, und also alle vier Herren-Majors und alle fünf Damen-Majors, den Solheim Cup, die Ladies PGA Tour haben sie noch im Programm, sowie die Ladies European Tour und die neu gegründete von Tiger Woods und Rory McIlroy, die Tomorrow Golf League, die wird auch gezeigt, und zusätzlich konnte man sich bei Sky auch noch die LIV Golf League und die Asian Tour sichern. Also im Endeffekt hat man so ein bisschen den Notnagel gezündet und zumindest, dass man halt den Golfkanal bei Sky wohl noch gut bespielen kann. Aber klar, es ist ein großer Verlust für Sky, dass man jetzt die PGA Tour und natürlich auch den Ryder Cup verloren hat, weil darüber hat man ja bei Sky dann auch, wenn man selbst die Bundesliga geguckt hat, viel mitbekommen, weil man das ja auch groß promotet hat. Aber wie gesagt, da fällt einiges weg. Aber man verspricht weiterhin trotzdem rund 600 Stunden Live-Golf bei Sky.
Ja, und das ist auch irgendwie auch immer so eine ganz besondere Nische gewesen, finde ich. Man hat in unserer Branche immer irgendwie gesagt, ja, es ist ein recht zahlungskräftiger Stamm an Zuschauern, wahrscheinlich dem relativ egal ist, ob sie sich das große Bundesliga-Paket mitkaufen müssen, wenn sie ihre Golfturniere gucken wollen. Also jetzt müssen selbst die auf zwei unterschiedliche Streaming-Dienste ausweichen. Das Phänomen geht am Golf jetzt nicht vorbei. Ich meine, du gehst als Extrembeispiel immer den Tennissport mit in die Runde, und ich meine, das ist jetzt auch im Golf angekommen.
Gut, beim Tennis ist es ja noch extremer, aber klar, beim Golf ist es ja dementsprechend ja jetzt auch der Fall. Du hast vollkommen recht, dass man ja dementsprechend ja auch zwei braucht. Die Frage ist nur, was ist denn in der Golf-Community angesehener? Da würde ich mal sagen, dass die PGA-Tour dann doch schon eher ist als vielleicht die neu gegründete LIV Golf League, aber
auch da Instagram.
Ja, das mit das der Wahl. Wollte ich nämlich gerade fragen, wie
auch
ihr...
Auch wenn du mir hier im grünen Poloshirt entgegen sitzt, glaube ich nicht, dass du da so tief drin bist. Nicht nee. Gegen dich, aber ja, da freuen wir uns, falls wir Darts-Gucker unter euch... Golf, meine Güte, Golf-Gucker unter euch haben. Dann schreibt uns doch gerne, wie ihr dazu steht, ob ihr jetzt beides guckt, ob ihr nur noch bei Sky bleibt, Magenta, wie es aussieht. Das war dann doch eine ziemliche Überraschung tatsächlich. Hatte ich nicht auf meinem Zettel.
Nee, also es hat sich zwar so irgendwie ein bisschen angekündigt wohl im Hintergrund, also man hat es ja hier und da mal gelesen, vielleicht könnte Sky sogar viele Golfrechte verlieren, aber dass es dann auch so passiert, ist schon dann doch eine Überraschung. So, wir hatten Darts, wir hatten Golf, jetzt gehen wir wieder zum Fußball, David, dann mache ich es auch für dich wieder was einfacher, keine Sorge, nämlich wir gehen zu den Kurznews und handeln das Wichtigste trotzdem etwas verkürzter ab, wie zum Beispiel, wir haben in der letzten Folge müsste es gewesen sein, nämlich über die belgische Pro League geredet, nämlich DAZN muss ja weiterhin dann die Liga zeigen, nämlich DAZN wollte ja aus dem Vertrag mit der belgischen Pro League aussteigen, aber man musste in dem Sinne sich jetzt weiterhin verpflichten lassen, bis Ende der Saison 2025/26 weiter zu produzieren, zu übertragen und zu bezahlen. Nämlich Grund des Streites war ja immer noch der fehlende Vertrieb-Deal mit Proximus und Telenet. Das Schiedsgerichtsverfahren fängt Anfang 26 an und entscheidet die Endgültigkeit, aber die Vereine kriegen bis dahin weiter Geld und der Ausgang bleibt hingegen weiterhin offen, bewerten wir und schauen wir uns natürlich auch weiterhin dran, also bei dem Thema. Würdet ihr hoffentlich sogar in der nächsten Folge, wenn es so weitergeht, wieder was davon hören. So, Content-Partnerschaft.
Fällt mir nur Shitshow zu ein, oder? Ganz ehrlich. Das ist doch genau die gleiche Rotze wie in Frankreich auch.
Kann man fast schon so sagen. Absolut. Ja. Das ist richtig. So, Content-Partnerschaften werden deshalb ja noch nicht unwichtiger. Die zwischen Sky und RTL geht dementsprechend weiter und wird über das Jahr 2025 auch darüber hinaus fortgesetzt, nämlich unter anderem auch mit der Europa League, David.
Ja, genau. Also, dass man ja nicht deutsche, aber doch auch nicht immer ganz 100% unprominente Spiele donnerstags zu Gesicht bekommt, geht auch in diesem Jahr weiter. Bis Sommer 2027 wäre das ja theoretisch möglich. Mal gucken, ob das mit dieser Übernahme von Sky durch RTL dieses Jahr funktioniert. Auch das mit dem Stellenabbau aktuell bei RTL. Vielleicht dauert das ja auch alles noch ein bisschen länger. Wer weiß, wer weiß. Die Europa- und die Conference-League-Rechte gehen dann nachher zu The Zone, aber ich meine, das ist ja noch anderthalb Jahre hin. Von daher sind wir gespannt, wie es dann startet. In einer Woche ist das mit Pilsen, Porto und Braga Nottingham der Fall. Und auch in Sachen zweite Liga ist die Content-Partnerschaft noch wirksam. Also für das Top-Spiel brauchst du es ja nicht, weil da haben sie selber das Paket gekauft. Aber die Konferenz läuft jetzt wieder bei RTL, auch in den kommenden Tagen. Man hat weiterhin ein Premier League-Spiel pro Spieltag auf RTL Plus. Und was jetzt wieder dazugekommen ist, und das ist tatsächlich ja dann doch eher was Neues, dass jetzt nicht die ARD oder das ZDF oder Sat1 noch weitere Free-TV-Spiele von Sky zur Verfügung gestellt bekommt aus der Fußball-Bundesliga, sondern das jetzt auch bei RTL der Fall ist und gleich diese Woche bei Köln-Bayern und dann auch in den nächsten Tagen noch mit Dortmund gegen Mainz. Und die große Frage ist, wer macht denn jetzt was? Also da war die große Frage, ob jetzt beide Sender für das gleiche Spiel, zum Beispiel Köln gegen Bayern diese Woche, das gleiche TV-Team nutzen oder ob es doch andere Kommentatoren gibt. Wie ist da der Stand der Dinge in Kooperation mit unserem lieben Freunden vom Kommentatorenblog? Luca, macht Wolf Fuß jetzt doch alles oder nicht?
Ist, also zu Dortmund gegen Mainz können wir sagen, da wird Sky, also da wird im Endeffekt RTL das Sky-Bild übernehmen, wenn man das so sagen möchte, weil die kommen da ohne eigenes Personal aus. Also da ist es ja wirklich dann die 100%ige Content-Partnerschaft. RTL macht den Schriftzug von Sky mit in ihrem Bild rein und Sky sendet auch das Signal dann nach Köln. Und
das ist ein Flutlichtfreitag.
Genau, übrigens. Verbreitet das. Ist ein Flutlichtfreitag, deshalb wird das dann auch so gemacht. Ich meine, Buschi und Schmiso sind ja dementsprechend ja auch RTL bekannt und auch Hansi Küpper und Corny Küpper wären nicht unbekannt. Also von daher würde es ja in dem Sinne keinen stören, wenn man, ich sag's mal, auch dann das Sky-Signal übernimmt. Hat ja in der zweiten Liga auch erstmal keinen gestört. Aber das macht man bei Köln gegen Bayern anders. Ich meine, ich sag's mal, die Wege zum Müngersdorfer Stadion von Köln-Deutz sind jetzt auch nicht ewig weit, deswegen hat sich das vielleicht für RTL dann doch eher gelohnt zu sagen, wir schicken Wolf Fuß als Kommentator hin, so sagt zumindest RTL, Florian König, Lothar Matthäus und Edith Terzic als Field, beziehungsweise dann als Experten hin. Aber die Frage ist, bei Sky steht ja aktuell noch drin, auch dass Wolf Fuß das Spiel kommentieren wird. RTL hat selber gesagt, wir machen das erste Spiel, also Köln gegen Bayern mit eigenem Personal. Aber Sky hat hingegen nicht gesagt, dass man für das eigene Signal einen eigenen Kommentator, abgesehen von RTL, dahinsetzt. Also in dem Sinne würde ja dann es bedeuten, und davon gehen wir auch davon aus, dass Wolf Fuß für beide Sender in dem Sinne den Kommentar übernimmt.
Ja, kann ich nicht sagen. Wir werden sehen. genau, das ist die Frage dieser Tage. Aber wenn ihr das hört, ist ja vielleicht sogar schon das Spiel fast am Laufen. Von daher halten wir uns da nicht länger mit auf, sondern machen weiter mit Copa del Rey, der jetzt bei The Zone gelandet ist. Für 4 Saisons bis einschließlich 2028, 2029 für die Dachregion, also bei dem Streamingdienst beheimatet. Und Luca macht weiter mit einer Doku, die geplant ist, von Tommy Schmidt mal wieder, der im Fußball unterwegs ist, zum dritten Mal im ZDF, soweit ich das auf dem Schirm habe.
Richtig, genau, hat er unter anderem ja auch die EM-Doku gemacht mit Heimvorteil, hat die Mats Hummels-Doku gemacht 2025 über sein Karriereende und die letzten Monate dann bei der AS Roma und jetzt geht's diesmal mit Nick Woltemade, Nadim Amiri und David Raum in Richtung Fußball-WM 2026 in den USA, in Kanada und Mexiko und er begleitet eben die drei Spieler vor dem Turnier, war auch zum Beispiel dann beim Länderspiel in Leipzig dabei und hat oder wird mit den Spielern dann sprechen und dann gibt es dann die Doku sicherlich dann auch möglicherweise wieder im Rahmen des Pokalfinals zu sehen. Das hat man ja tatsächlich in den letzten beiden Jahren dann auch gerne gemacht, dass man das im ZDF dann prämiert, aber das gibt es ja dann meistens immer vorher schon zu sehen im ZDF-Streaming-Portal, wie man das so schön sagt. So, Das dann zum Doku-Thema. Jetzt waren wir schon bei, in gewisser Weise erweiterten Sinne, zu Experten. Ein Experte ist vom Fernsehen in den Sport gewechselt, David.
Ja, quasi, ne? Also Sören Gonter wird jetzt wahrscheinlich weniger Sky-Einsätze bekommen. So ist zumindest unsere These bei Screentime Sport. Vorher in verantwortlicher Position beim Fußballregionalligisten KSV Hessen-Kassel und jetzt zu Dynamo Dresden gewechselt. Ich glaube, das gibt dann ein kleines Problemchen in Sachen Interessenskonflikt, wenn du dann bei Dynamo Dresden als Zweitligist in verantwortlicher Position bist und dann Zweitliga-Experte bei Sky bist, funktioniert wahrscheinlich nicht ganz so gut. Luca, Anschlussfrage an dich. Wie hältst du es denn dann eigentlich, wenn Michael Ballack Bayern-Spiele kommentiert als Berater von Lennart Kahl? Ist mir gestern Abend so bei Bayern gegen Wolfsburg aufgefallen. Weil dann wird er plötzlich geduzt. Passiert ja auch nicht so oft.
Ja, das ist richtig. Das ist auch schon länger, also es ist ja schon länger fast schon ein Thema, seit eben quasi Lennart Kahl ja bei den Bayern so reüssiert. Dass ich es auch eher kritisch sehe, weil er, also das hat man ja ganz speziell dann gestern im Vorbericht dann wohl sehen können, dass er dann ja seinen eigenen Spieler in dem Sinne verteidigt mit der Aussage, dass er dann irgendwann mal in Zukunft mal gerne für Real Madrid spielen würde. Das hat ja dann medientechnisch auch ein bisschen für Aufruhr gesorgt und ich sage jetzt mal, dass er sich dann in dem Moment als Pressesprecher oder als Berater in der Funktion ja dann äußern kann, ist schon interessant. Aber ich glaube, und da muss man halt realistisch sehen, es wissen wahrscheinlich 80% der Zuschauer von DAZN nicht, dass Michael Ballack der Berater ist. Ich sag's mal, über Googlen wüsste man das, aber das könnte den Leuten auch egal sein. Bisher ist es zumindest noch nicht extrem negativ aufgefallen, aber ich sag's mal, bei Sören Gonter, der aktiv in einem Verein mit dabei ist, würde es zumindest eher in Kontor schlagen, wenn du als Vereinvertreter, als Experte bist, obwohl es ja auch schon mal gegeben hat, dass
Matthias Sammer
ist auch so ein Thema, finde ich auch mal kritisch. Oder ganz früher, es gibt ja die Aufzeichnung ProSieben, hat ja mal die UEFA Cup-Spiele von Bayern gezeigt und Experte war dann Uli Hoeneß. Klar, die haben ja dann den Deal mit den Bayern gemacht, weil das ja Selbstvermarktung damals war, weil die UEFA ja diesen Wettbewerb so ganz besonders
geregelt
hat. Genau, Olli Welke hat moderiert und Holger Pfand hat kommentiert, also like, wer es noch kennt. Aber generell muss man sagen, wenn du das so machst, wie Sky macht, nämlich über die ganze zweite Liga zu berichten, ist dann Sören Gonter, wenn er dann zu Dresden gewechselt ist. Und das ist ja auch fix, dass er da dann nicht mehr Sky-Experte sein kann. Allein schon wahrscheinlich terminlich wird das schwierig.
Ja, absolut. Genau. Dann machen wir weiter mit Darts. Kommen wir gleich nochmal auf die Quoten der WM zu sprechen. Kurz aber der Hinweis, dass Martin Schindler Sport1 boykottiert hat, zumindest in Sachen Interviews. Auf Pressekonferenzen war es nicht ganz so krass. Der Manager hat gegenüber der dpa gesagt, dies ist auch eine Folge der Berichterstattung des Senders über den deutschen Dartsport und daraus, wie diese von der Medienabteilung verkauft wurde. Sport1 hat gesagt, dass man sich zu den Einzelheiten nicht äußern möchte. Man möchte ausgewogen, fair und auch mal kritisch berichten. Mal gucken, ob sich dieser Streit in Zukunft dann also etwas besänftigen kann. Und dann, ja, glaube ich, könnt ihr auch gerne mal eure Nachrichten zu uns schreiben, was eigentlich bei Sport Digital die Tage so los war. Am Wochenende ordentlich viel. Die haben mit Afrika Cup, dem türkischen Supercup, den sie sich geholt haben, ordentlich Programm aktuell. Also schreibt da gerne mal eure Eindrücke, was da so abging, weil irgendwie, ich habe jetzt auch nicht 12 Bildschirme hier und kann am Wochenende wirklich alles gucken. Luca, geht's ähnlich. Von daher freuen wir uns da über eure Eindrücke und dann darfst du einmal kurz auf die Inseln springen.
Genau, nämlich einmal nach UK und nach Irland. Nämlich da gibt's jetzt die Fast Channels der Bundesliga zu sehen, nämlich bei Samsung TV Plus. Die gibt's dann auch mit Werbung, also so wie es Fast halt sagt, Fast, die Ad-Supported Channels. Auch Live-Spiele, wie zum Beispiel der Freitagabend oder auch manche Zweitligaspiele werden dann auch zu sehen sein. Also im Endeffekt eine Erweiterung des aktuellen Programmes der Bundesliga dann in und auf der Insel. Und wir schauen mal wieder ins Sportmecker Österreich, David. Da müssen wir aber einen Gewinner küren, zumindest des WM-Spielplans, nämlich der heißt Servus TV.
Genau, wir kommen auf das Thema Anstoßzeiten zu sprechen. Das habt ihr sicherlich in den letzten Tagen mitbekommen. Es gab ordentlich Zoff, auch zwischen ARD, ZDF, Magenta und der FIFA, weil die FIFA gesagt hat, ja eigentlich, ja mein Gott, so 3, 4, 5, 6 Anstoßzeiten. Es sind jetzt, glaube ich, knapp 20 geworden. Unterschiedliche bei der Fußball-WM im Sommer. Und ich sage mal so, die Deutschen haben ja fast noch Glück gehabt, weil da kein Spiel irgendwie erst um Mitternacht angepfiffen wird. Es gibt zwei Spiele, die um 22 Uhr angepfiffen werden. Es gibt eins, das vor 20 Uhr angepfiffen wird. Das heißt, ein werberelevantes ist dabei. In Österreich sieht die ganze Sache ein wenig anders aus. Da gibt es natürlich einen privat finanzierten Sender, das ist Servus TV. Der zeigt das zweite Gruppenspiel. Anstoß 19 Uhr. Die anderen beiden, also das erste Gruppenspiel und das dritte Gruppenspiel, laufen im ORF, aber Problem, Anstoßzeit 6 Uhr morgens bzw. 4 Uhr morgens. Das werden auf jeden Fall Monsterquoten für Servus TV und das ist eine richtig bittere Nachricht für den ORF. Und ich glaube, da können wir dem Team von Ralf Rangnick nur wünschen, dass sie ein bisschen weiterkommen, auch wenn sich der ORF dann drüber freuen kann. Das 16. Finale würde Servus TV nämlich zeigen. Alle anderen Spiele danach, also Achtel, Viertel, Halb- und Finaleinzug für die Österreicher, weiß ich nicht. Das wäre dann alles im ORF zu sehen. Das ist also der Punkt der Quoten dort für die Österreich-Spiele. Und in Deutschland, ja, ist, glaube ich, der Punkt einfach der, dass ARD und ZDF sich natürlich auch in den Arsch beißen, dass sie nur ein deutsches Spiel vermarkten können, weil nach 20 Uhr ist da nichts mehr mit Werbung.
Genau, und das ist schon extrem bitter, dass man das dann so nicht machen kann. Ich meine, in Österreich ist es ja so, dass der ORF ja dann auch trotzdem Werbung zeigen kann bei den 4- und 6-Uhr-Spielen, aber in Deutschland ist es zum Beispiel nicht so, da geht es ja dann erst wieder ab 6 Uhr. Deswegen, ja, dennoch muss man sagen, es gab ja noch diesen Brandbrief wohl von der Telekom zur FIFA, so mit den Anschlusszeiten, so nach dem Motto, ihr habt uns quasi was anderes verkauft, als ihr jetzt angesetzt habt. Also geht man ja mit den Medienpartnern aktuell auch so ein bisschen sehr, nicht gut um, sagen wir es mal so. Also, ja. Und so blöd es klingt, wenn keiner die WM kauft, als TV-Sender gucken die auch ganz blöd durch die Röhre. Also dadurch finanzieren sie ja den ganzen Spaß. Also finde ich ja auch immer interessant, aber im Endeffekt können sie es ja fast schon erlauben, weil irgendeiner kauft es ja trotzdem für sehr viel Geld. Und dann, wenn noch eine 19. oder 20. Anstoßzeit dazu kommt, glaube ich, da muss man mit leben. Aber natürlich bitter, klar, in Bezug ORF, dass sie dann, ich sag's mal, den Kürzeren gezogen haben mit 6 und 4 Uhr. Aber wie gesagt, vielleicht kommen sie ja noch weiter als die Gruppenphase. Und wir bleiben im erweiterten Sinne dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nämlich gibt es auch weiterhin, und das gehört zur Transparenz des öffentlich-rechtlichen Fernsehens weiterhin dazu, zum Glück sind die Expertenhonorare, die veröffentlicht worden sind. Und die, David, hast du mal für uns aufgeschlüsselt.
Genau, für die Saison 2023-24 waren es in der ARD 2,3 Millionen Euro. Das ist ein bisschen mehr als in der Saison 22-23. Da waren es knapp 2 Millionen. Für die Moderation, also für Moderatorinnen und Moderatoren, wurde insgesamt 100.000 Euro weniger ausgegeben als im Jahr davor. Und im ZDF ist das Ganze als Betrag ein bisschen geringer. Da sind insgesamt 1,7 Millionen Euro ausgegeben worden für die Expertise. Also das ist Transparenz und natürlich Wasser auf die Mühlen der ÖRR-Kritiker. Aber ich glaube, wir beide sind ja Fans von öffentlich-rechtlichen Sportübertragungen. Auch wenn die nicht immer da laufen, wo wir uns das vorstellen. Aber das ist ja ein anderes Thema. Genau, deswegen das dazu. Und dann haben wir noch eine gute Nachricht von RTL, bevor wir nochmal gleich nach Frankreich springen, Luca. Denn RTL Plus knackt die 7 Millionen Abo-Marke. Und du hast da fast schon eine Anschlussthese zu.
Ich bin gespannt, wie es dann sich entwickeln wird zum Thema dann, wie es dann weiterlaufen wird mit der Europa League. Ich meine, wenn das denn klappen sollte mit Sky, dann kann es ja auch durchaus sein, weil dann dort die Bundesliga laufen wird. Aller Voraussicht nach bei RTL Plus, dass man das halten kann. Dann natürlich aber die Frage, wie dann das preislich sich ausgestaltet. Also 7 Millionen ist eine starke Zahl, aber natürlich die Frage, wie sehr der Sport ausmacht bei RTL Plus. Ich meine, sehr viel Reality-TV und darüber hinaus wird ja auch bei RTL Plus geguckt, wenn man sich die Streaming-Zahlen auch der AGF anschaut. Also die 7 Millionen kommen jetzt nicht von ungefähr. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das dann dennoch weiterhin entwickeln wird. Auch dessen, weil man ja auch wieder Abo-Preise und Pakete wieder in letzter Zeit sehr oft verändert und angepasst hat bei RTL Plus.
Ja, dann kommen wir nochmal zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, allerdings nach Frankreich. Es geht um France TV, die haben wohl Finanzprobleme. Und die L'Équipe hat gesagt, ja, vielleicht muss France TV dann sogar einige Sportrechte abgeben. Zum Beispiel Coupe de France oder das Six Nations Turnier im Rugby, wofür man ja eigentlich noch bis 2029 die Rechte hat. Vielleicht hat hier TF1 Interesse zuzuschlagen. Aber Luca, für deine Lieblingsveranstaltung, Gott sei Dank, ich habe dich ja dazu bekehrt. Die Tour de France besteht wohl keine Gefahr, auch die French Open sollen wohl bei France TV gehalten werden.
Ein Glück, ein Glück. Also ich meine, wenn France TV Tour de France verliert, dann glaube ich, können sie den Laden noch komplett zumachen. Aber anderes Thema. Kommen wir neben Finanzproblemen hoffentlich bei Quoten nicht, dass da finanziell alles falsch läuft. Nämlich, ja, es war mal besser, es war mal schlechter, aber ich sag's mal, die Darts-WM hat komplett abgeliefert bei Sport 1 und das muss man sagen, war ja auch dann für die privaten Top-Sender ja auch irgendwann mal gefährlich, denn Sport 1 hat da mächtig an Quoten auch abgegriffen.
Absolut, ja, genau. Ich würde sagen, ich nehme euch nochmal ganz kurz mit durch einen kleinen Ritt der Zahlen bei der Darts-WM. Hinten raus war es jetzt vielleicht nicht ganz so astronomisch, wie wir das zum Beispiel bei Gabriel Clemens gesehen haben. Auch das Finale war jetzt nicht exorbitant krasser als im Jahr davor, was die Quoten angeht. Aber im Schnitt hat Sport 1 deutlich mehr Leute vor die Fernsehschirme geholt, als das im vergangenen Jahr der Fall war von DAZN. Ehrlicherweise kann ich euch nichts sagen, kann Luca vielleicht gleich noch was ergänzen, ob er dazu was weiß. Ich sag euch mal ein bisschen was, was Sport 1 da erreicht hat mit den Quoten. Schon mit den Erstrundenpartien. In den ersten Tagen des Ellipelli hatten mit über 500.000 Leuten zum Beispiel das Zweitligatopspiel, was zeitgleich bei Nitro lief, Hannover gegen Bochum, mit 430.000 geschlagen. Auf Ausrufezeichen Nummer 1. Ausrufezeichen Nummer 2 am vorletzten oder das ist so ein bisschen eine Side-Note, ehrlicherweise, denn zum Vergleich, Sky hat im Pay-TV 650.000 am Nachmittag mit der Bundesliga geholt. Da lief nachmittags auch Sky Darts. Jetzt gerate ich hier ein bisschen durcheinander. Das war für die Sky-Bundesliga-Übertragung am Samstagnachmittag nicht mal 10% im Zielgruppenmarktanteil. Und in der Woche vor Weihnachten, und dann wird es jetzt tatsächlich richtig spannend, Luca, du hast es eben schon erwähnt, hat Sport 1 im Tagesmarktanteil schon vor Weihnachten Sat 1 überholt, war auf Pro7-Niveau und hat an manchen Tagen in der Zielgruppe sogar vor dem ersten abgeschlossen. Zum Beispiel auch mit Max Hopp schon vor Weihnachten im Gesamtpublikum die Millionenmarke geknackt. Am 18.12. beispielsweise hat man gegen die Conference League gesendet, da spielte Mainz 05 parallel zur Darts-WM. RTL hat in der zweiten Halbzeit 1,5 Millionen im Gesamtpublikum gehabt, aber in der Zielgruppe, da war Sport 1 mit Darts stärker als König Fußball mit der Conference League bei RTL. Und dann sind die rund 2 Millionen im Schnitt beim WM-Finale überhaupt keine Überraschung. Und Pro7 durfte sich am Ende über 0,8 Millionen bei der Promi-Darts-WM freuen, wobei das die schlechteste Promi-Darts-WM-Reichweite ever war.
Ja, würde ich mal sagen, liegt halt so ein bisschen auch vielleicht am Sendeplatz. 20. Luke
ist da übrigens wieder abgesagt.
Ja, 20.15 Uhr auf den Sonntag und dann geht das auch noch bis 0 Uhr oder sowas. Das zieht sich dann schon echt lange. Also von daher kann man da jetzt auch nicht dann vom Allem schützen, aber generell muss man sagen, SWM, das ist schon echt der Wahnsinn. Also wenn du da auch die Conference League schlagen kannst, jetzt kann man sagen, ist nur die Conference League. Aber,
auch nur die Zielgruppe, aber.
Ja, aber dennoch, darum zählt's. Und ich meine, Sport 1, was fahren die sonst für Quoten ein? Teilweise, wenn da, was weiß ich, für Wiederholung von Hausmeister Krause laufen, sind die ja nicht mal messbar. Und wenn da zu WM läuft, dann schießt es durch die Decke.
Aber jetzt kommen doch schon wieder irgendwelche Traditional-Serien neue dazu. Was habe ich denn jetzt gelesen,
ja,
was da dazu?
Ja,
ich recherchiere mal gerade, erzähl mal.
Nein, aber generell muss man sagen, es ist schon ein wichtiges Recht und das untermauert ja auch das, was ja möglich ist mit der PDC. Deshalb, wenn wir eine gute Verhandlungsposition haben, dann im Sommer gehe ich mal davon aus, dass man das verhandeln möchte, aber es gibt ja kein offizielles Bieterverfahren, deswegen ist die Frage, wie man das dann sich belegt, aber ich kann mir vorstellen, dass man erstmal bei den aktuell übertragenen Sendern anfragt, wie es denn aussieht, aber boah. Es ist schon essentiell, wenn Darts-WM nicht mehr bei Sport 1 laufen würde, dann ja, gibt es außer der Google Pixel Frauen-Bundesliga und die läuft ja auch nicht mehr ewig bei Sport 1 rechtemäßig, das muss ja auch irgendwann mal verlängert werden, läuft ja kaum bis gar kein Live-Sport mehr. Also mir würde jetzt keiner einfallen.
Axel und Lady Kracher ist die Ablösung.
Das ist das Neue jetzt bei Sport 1.
Krause. Ja. Ja, die beiden sind dabei. Ja.
Mit hier so MyStyle Rocks, ne? Und Exathlon. Das ja, kommt
wahrscheinlich auch wieder.
Hoffentlich. Ja,
ja. Dann gibt's noch ein verstecktes Kameraformat im Practical Jokers. Und das wird dann ausgestrahlt unter Bad Bunnies echte Schadenfreunde. Bitte lächeln gibt's noch. Und ja, mal gucken, wann wir dann Harald Lögler wieder zu Gesicht bekommen. Also, es bleibt spannend. Wir machen weiter mit den Quoten, würde ich vorschlagen. Mit der Handball-WM der Frauen. Das ist ja schließlich auch immerhin der Folgentitel der letzten Episode im letzten Jahr gewesen. Und da hat die ARD abgeliefert mit knapp 5,8 Millionen. Einen Marktanteil von 31% abgefahren. Auch schon am Biathlon vorher. Das war ja alles noch im Dezember. 3 Millionen, richtig stark. Und dann kommen wir auf die Vierschanzentournee zu sprechen. Gleich nochmal auf die Übertragung, jetzt auf die Quoten. 4 Millionen in Oberstdorf im ersten. Letztes Jahr, also im Jahr davor, waren es 5 Millionen im ZDF, das war aber auch ein Sonntag. In Garmisch war es noch mehr, 4,6 Millionen in diesem Winter, knapp 30%, in der Zielgruppe 21%, also stärker als im Vorjahr. Bei Eurosport nur 160.000, 1,1%. Innsbruck, traditionell der schwächste Standort, was die TV-Quoten angeht, mit 3,9 im ZDF. Bei Eurosport 180.000 gleich gesteigert und das Finale in Bischofshofen hat im ersten nochmal abgeliefert mit 4,6 Millionen Zuschauern. Das ist stärker als alles andere, was an dem Tag zur Primetime um 20.15 Uhr lief.
Das ist auch wieder Wahnsinn. Wintersport liefert einfach ab und gerade auch dann so an Weihnachten und Neujahr geht es dann richtig rund, auch mit der Vierschanzentournee. Ich meine, ist ja auch im ZDF oder ARD-Sport ja auch mit immer einer der meistgesehensten Sendungen, was das Sportjahr angeht. Im Wintersport zumindest 2025, das waren ja im letzten Jahr zumindest die Frauenspiele der EM mit Frankreich gegen Deutschland. Das war das meistgesehenste im ZDF. So. Dann schauen wir mal auf...
Hast du gerade die Vibe mit Ilda gemacht.
Ja, richtig. Dann schauen wir mal auf die NFL und machen das mit den einstelligen Marktanteilen bei RTL am 14.12. mit maximal 720.000 gegen 21:30 waren es. Am Neujahr war man noch schwächer als zum Beispiel die Promi-Darts WM. Also kann man da ja sich bei ProSieben ja noch einigermaßen okay damit abfinden. Nicht mal mehr als 620.000 haben dort zugeschaut. Am 11.01. konnte man zumindest jetzt im neuen Jahr deutliche Verbesserungen zuschlagen. Nämlich das war der Start der Playoffs. Und da müssen wir ja auch sagen, das haben wir ja letzten Jahr auch festgestellt, wenn die Playoffs starten, geht es ja mit den Quoten schon immer deutlich bergauf.
Ja, die nächsten 4 Wochen werden mal wieder über Wohl und Wehe, sagt man das so, der RTL-NFL-Quotensaison
sprechen. 1 Million ja, hat man da geknackt.
Genau. Das erste Mal. Hat man jetzt das erste Mal an der Million gekratzt, richtig. Das werden wir weiter beobachten, wie das jetzt die nächsten Tage losgeht. Und auch da gilt auch explizit zu den Übertragungen, die dann bis kurz vor 6 Uhr nachts gehen. Da hat man natürlich so 30% Marktanteil, ist ja logisch, zu der Uhrzeit. Schreibt uns da gerne, was euch da aufgefallen ist. Und dann machen wir den Deckel zu in den Quoten, melden uns gleich natürlich noch mit Bewertungen und Lacher der Woche mit der Bundesliga in Sat.1, denn es wurde gezeigt, Dortmund gegen Eintracht Frankfurt, das erste Bundesligaspiel im Jahr 2026 mit über 3 Millionen Zuschauern in der zweiten Halbzeit. Das sind deutlich mehr als bei Dortmund gegen Gladbach vor Weihnachten, da waren es nur knapp über 2 Millionen. Und auf diese 3,11 bei Sat.1 oder in Sat.1 von Dortmund gegen Frankfurt darf man auch lockere 550.000 Leute bei Sky im Pay-TV oben draufschlagen. Das macht dann knapp ja, 3,7, wenn man wohlwollend aufrundet, Luca. Und ich finde es immer noch krass, was man da im Pay-TV für Reichweiten aufaddieren darf. Absolut. Wenn wir uns überlegen, ja. Eurosport für Schanzentournee nicht mal 200.000 und ein Bundesligaspiel im Pay-TV 550.000.
Genau, und obwohl das ja noch parallel im Free-TV läuft, also wo vielleicht die Einschaltschwelle, selbst die Leute, die Sky haben, vielleicht sagen, ach komm, Sat.1 ist ja Programm, Menüpunkt auf weiter vorne als die Sky-Sender, also von daher, ne, also da geht es halt Zuschauer vielleicht um die Komfort, um den Komfort und nicht um das, was vielleicht am Ende rauskommt, vielleicht zu für manche, aber das ist natürlich auch nochmal ein Grund, aber wie gesagt, starke Quoten, wie du sagst, auch im Pay-Bereich weiterhin für Sky. Und dann kommen wir zu den Bewertungen, David. Aber vorab hast du noch mal die Nachrichten aus der Community von Instagram für uns.
Genau, Nils hat uns geschrieben, zwei Sachen. Einmal geht es nochmal um die RTL-Übernahme, das wohl größte Thema. Die RTL-Übernahme von Sky könnte sich doch länger hinziehen als gedacht. Der Verlust der Europa- und der Conference League-Rechte und der Golfrechte war sicherlich im Sommer nicht eingepreist. Für mich schwer zu glauben, dass noch kein Antrag beim Kartellamt eingegangen sein soll. Falls es wirklich stimmt, könnte die Übernahme länger dauern als gedacht oder RTL hat vielleicht sogar noch eine Ausstiegsklausel. Die Frage wird auch sein, wie lange Comcast Sky noch provisorisch weiterverwalten möchte. Wir haben es ja gemerkt, es wurde eigentlich ordentlich weggekürzt bei den RTL News. Erstmal volle Solidarität mit allen, die da jetzt diese ominösen E-Mails bekommen haben in den letzten Tagen. Das muss echt ziemlich hart sein. Lukas, ist so ein bisschen weg, dieser News-Fokus, den Stefan Schmitte ausgerufen hat, in Richtung Haus der Unterhaltung. So zumindest auch ein Artikel vom Standard aus Österreich.
Ja, genau. Also man hat ja damals probiert mit Jan Hofer, das war ja so das Prominenteste. Jan Hofer geht in der ARD in Rente, kommt dann zu RTL, dann gibt es RTL direkt.
Atalay.
Das war ja auch immer so ein bisschen, ja, irgendwann wurde es zur Belastung, muss man ja sagen, wie man dann Programmpunkte füllt.
Alter.
Also
Oder den Dschungel dafür unterbricht.
genau, das war nämlich das Thema. Man hat ja dann den Dschungel unterbrochen. Ich sag, das war immer so wie, beziehungsweise wie so eine Halbzeitpause im DFB-Pokal, wenn Tagesthemen oder
Helene
Heute-Journal kommt.
Fischer im Finale auftritt,
Ja,
ja.
das ist auch immer so ein Ding gewesen. Also es war im Endeffekt das Heute-Journal oder Tagesthemen-Pendant bei RTL. Das gibt es ja jetzt auch schon etwas länger nicht mehr. Ist aber zumindest ziemlich lange gelaufen. Da hat man eigentlich auch gedacht, okay, nach einem Jahr ist es da vorbei. Aber du hast gesagt, News ist jetzt so weitestgehend runtergefahren. Man hat jetzt die Punktsendung, also den Morgen streicht man jetzt dann bald komplett weg. Man hat die Magazine, also diese Magazine rund um die Promis zum Beispiel auch eingedampft. Und ja, genau, du hast gesagt, RTL News, das, was man vor Jahren mal richtig groß aufgefahren hat, ist jetzt wieder deutlich runtergekürzt. Wie gesagt, dann gibt es Punkt 12 noch und dann RTL aktuell, aber dann war es das auch wieder so richtig.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, gerade was auch die Sky-Übernahme in diesem Jahr noch angeht. Dann hat Nils uns geschrieben in Sachen Skispringen. Ich würde euch gerne mal das Sendekonzept vom Frauenskispringen aus Ljubno vorstellen. Es geht wahrscheinlich um die Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Am Samstag und Sonntag wurde der Livestream jeweils oder wurde im Livestream jeweils nur der erste Durchgang übertragen. Der Stream wurde daraufhin abgebrochen, um im TV eine kurze Zusammenfassung vom zweiten Durchgang zu sehen. Gerade am Sonntag in lächerlicher Kürze. Habe ich gesehen, da waren es, glaube ich, 8 Springerinnen oder so. Wie kann man sich so eine Sendeplanung ausdenken?
Ah, ist schon.
Philipp Sommer hat die Zusammenfassung live gemacht. Ist ja dann einfach schwierig, dass
Ja.
er kann ja nicht beides parallel machen, aber ja, es sieht halt einfach blöd aus für Leute, die sich dann darauf verlassen, dass du es da gucken kannst.
Ja, oder so blöd klingt, einfach dann die Zusammenfassung weglassen, in der Moderation aufnehmen und dann einfach ins Live-Bild einsteigen. Ich meine, das macht man ja, also mit Bob macht man es ja teilweise so, dass man dann die vorherigen Fahrer zeigt und dann irgendwann ins Live-Bild reinschneidet, dass man irgendwann bei den Top 5 gelandet ist. Ist aber beim Skispringen, vor allen Dingen, wenn man dann im Wettbewerb weiterhin, also sehr weit fortgefahren ist, ja dann irgendwann dann auch super schwierig. Und dann natürlich den Livestream mit dem, ich sag's mal, eigentlichen Kommentator natürlich auch fürs Fernsehen dann belegt ist. Ist halt blöd, also für mich wäre es dann die einzige Lösung gewesen, dann einfach ins Live-Bild einzusteigen. Aber das ist dann vielleicht so ein bisschen das alte ARD oder ZDF-Thema, aber man muss ja erst eine Zusammenfassung zeigen und dann ins Live-Bild einsteigen, finde ich immer ein bisschen blöd. Da machen es vielleicht die Österreicher besser. Thema ORF Sport Plus, da sagt man einfach, man zeigt es auf dem anderen Kanal und man zeigt es auch komplett. Das ist, da macht man es einfach besser.
Luca hat sich wirklich über den Jahreswechsel, ich weiß ja nicht, wie du das technisch gemacht hast, will ich auch gar nicht jetzt hier erklärt bekommen, aber du hast ORF Sport Plus, glaube ich, durchgespielt. Was hast du da genossen über den Jahreswechsel?
Also das ist echt immer krass. Also das ist eigentlich ORF Sport Plus zeigt alles das, was man quasi im ORF 1 gar nicht sieht. Also die erwähnen das gefühlt auch gar nicht. Also man muss sich vorstellen, ORF 1
Abfahrtstraining.
zeigt Ski Alpin, Skispringen und Biathlon ist in Österreich auch nicht so ein Ding, weil da ist es zum Beispiel so, da zeigt man die Verfolgung nur in der Zusammenfassung und wenn eine österreichische Staffel da ist, zeigt man es live, aber auch dann nur Ausschnitte. Live überhaupt. Also, das ist auch immer sehr kurios. Da wird es gar nicht so groß aufgefahren wie in Deutschland. Da ist Skispringen und Ski Alpin dann doch so ein bisschen das Biathlon quasi von Deutschland. Also in Österreich ist
Ja.
Ski Alpin und Skispringen deutlich größer dann als bei uns in Deutschland im Verhältnis
zu sehen.
Vor allem
Ski-Alpin deutlich größer. Ja. Ich würde sogar sagen, Ski-Alpin ist größer als Skispringen in Österreich, als der Vorsprung hier zwischen Biathlon und Skispringen.
Ja, genau. Also wie gesagt, das wolltest du sagen, man hat ja von Zaurensee die Frauenabfahrtstraining gezeigt. Das gab es nicht mal bei Discovery Plus zu sehen und die zeigen ja normalerweise auch eigentlich alles. Das wurde dann aber aufgrund von zu viel Schneefall abgesagt. Und aber das zeigt man in UF1.
So, richtig. Da redet Luca nicht von ORF Sport Plus, sondern mittags im Hauptprogramm.
Du wolltest ja noch was zu ORF Sport Plus wissen. Da zeigt man im Endeffekt sehr viel Bob- und Rodelsport, was mich überrascht.
Also, mit Martin Wolf übrigens, der beim ZDF nicht mehr kommentiert.
Genau, Martin Wolf macht Bob sehr viel in ORF Sport Plus. Und ja, wie gesagt, viel zeigt man dort. Bob und Rodel, eigentlich alles, Bob, Rodel, Skeleton und eben zum Beispiel sowas wie Frauenskispringen. Wenn das jetzt gerade nicht passt bei ORF 1, weil dann gerade ein Skiwettbewerb läuft, egal ob Abfahrt oder Slalom, dann bei den Männern wird das dann bei ORF Sport Plus gezeigt, aber da zeigt man halt das komplette Programm und dann auch mit den Leuten vor Ort. Also das fühlt sich wie eine vollwertige Übertragung an und ja, ich fordere hier zwar keinen Extra-Kanal für sowas, aber man hat ja auch jetzt am vergangenen Wochenende in der ARD gesehen. Man hat sehr viel live gezeigt, weil man zum Beispiel auch den Biathlon-Vorlauf ja dann auch in den Stream gepackt hat. Also vielleicht war das jetzt gerade speziell an dem Wochenende, weil eben so viel parallel lief, musste man irgendwie umdisponieren, weil ich glaube, es gab ja auch keine Studiosendung, ne? Also man hat ja alles von vor Ort gemacht.
Bei was jetzt?
Bei der Sportschau. Normal hat man ja auch das Studio, wo man, ähnlich wie beim ZDF, macht, ne? Das hat man sich so ein bisschen abgeguckt, aber jetzt war man ja wieder überall hat man ja geschaltet und nicht mehr. Wir gehen ins Studio, zeigen da eine Zusammenfassung, dann geht's dahin.
Ja, ich gucke gerade mal so ein bisschen hier das ORF-Programm für das kommende Wochenende. Da ist ja zum Beispiel auch das Handball-EM-Spiel Deutschland gegen Österreich. Wird in der Zusammenfassung bei ORF World Plus gezeigt, aber nicht in ORF 1. Dafür läuft halt da in gefühlt fünfstündiger Länge, gefühlt wohlgemerkt, Bengen. Es ist wirklich krass.
Aber klar,
Luca, ich glaube, diesen Monat erleben wir da mal wieder den kompletten Wahnsinn des alpinen Skisports. Da war Adelboden ja erst der Anfang.
Genau, das wird super, also es wird wahnsinnig viel. Also man zeigt ja auch sehr viel bei ORF On, ne? Also das muss man ja auch noch überlegen. Das kommt ja auch noch dazu, die Streams bei ORF On. Aber genau, Wengen wird groß. Die haben jetzt auch schon in den Programmtrailern viel natürlich für Kidspiel gemacht. Dokus, die Veranstaltung vorher noch. Also da wird so viel gezeigt. Also da wird man wahrscheinlich auch von Training 1 bis zum letzten Fahrer dann von Kitzbühel wieder alles sehen können. Also das ist ja, ich meine, das ist ja das Event in Österreich, was man jetzt dieses Jahr abbilden muss. Gut, da kommt noch die Eurovision dazu, aber wenn wir jetzt mal im Sport bleiben, in Österreich zumindest, was man selber zeigt oder produziert im ORF, ist es dann die Abfahrt von Kitzbühel und das wird wieder Overload, sage ich mal so.
Mit der Skiflug-WM am gleichen Wochenende.
Ja.
Das zwiebelt ordentlich rein. Es gibt einfach eine ganze Menge dann da zu sehen. Ja, wir kommen aber, glaube ich, wir machen jetzt Wintersport noch komplett, oder? Dann reden wir noch kurz über die Vierschanzentournee. Also ich finde, es ist tatsächlich immer noch schade, dass Eurosport das nicht von vor Ort macht. Wir haben uns beide, glaube ich, ausgiebig die internationalen Feeds angeguckt, mit denen die beliefert werden. Das ist natürlich sehr wertig mit Beiträgen, mit dem Reporterschalten zu Martin Schmidt, der das dann international macht. Du hast die Interviews dabei. Es ist aber irgendwie einfach ein anderes Feeling als früher. Da war es halt puristischer, du wurdest ins Weltfeed geknallt, dann wurden Dirk Thiele und Gerd Siegmund besucht, weil der Gregor Strianzauer auf dem Weg zum Lift sich noch dazugesetzt hat. Es ist einfach anders und man merkt, dass sie nicht da sind. Es ist typische Eurosport-Tonqualität. Also es tut mir wirklich im Herzen weh, aber ich gucke im Moment viel lieber vor allem dann ARD-Skispringen.
Ja, das ist leider wirklich so. Dass,
und es tut mir wirklich leid.
Ja.
Ich würde es gerne anders machen, aber nee.
Ja, schwierig, ne? Also ist die Frage, wie sich das dann zu Olympia entwickelt, aber selbst wenn du dann, ich sag's mal, alle 4 Jahre mal ein Highlight bei Olympia hast, rettet ja auch nicht deine Saison oder deine Saisons dazwischen, ne?
Ja, also ich frage mich, also es ist ja Tradition, dass sie immer auch das zeigen, was die Öffis zeigen. Natürlich leicht abgewandelt, dass man ein bisschen länger bei dem Hauptprogramm dabei bleibt oder hier oder da, wie auch immer, aber lohnt sich das auf lang, also jetzt mal ganz provokant gefragt, lohnt sich das auf langfristige Sicht für Eurosport überhaupt diesen ganzen Wintersportaufwand zu machen? Oder machen sie das nur, weil das international sowieso bei Eurosport der Fall ist und sie ziehen es in Deutschland so mit? Fragezeichen.
Ich glaube, das Ding ist, ich glaube, es lohnt sich schon, weil du sagst, es ist ein internationaler Deal, die den dann abschließen und können den in Deutschland mit vermarkten. Weil ich meine, die können sich ja in dem Sinne ja schon anpassen, weil viel oder zumindest gerade speziell dann bei der Tour de Ski viel Tour de Ski und Langlauf bei Eurosport 1 läuft. Aber ist ja auch nicht immer der Fall. Da wird dann auch oft dann der Ski oder das Skispringen vorgezogen, wenn es dann parallel laufen sollte. Dann läuft dann Langlauf, wenn es dann läuft, dann auch wieder auf Eurosport 2. Also würde es dem Free-TV-User dann eh nichts nutzen. Ich kenne jetzt auch die Abrufzahlen von Discovery Plus nicht, ob sich da das dann großartig was auswirken oder ausgewirkt hat, dass es da jetzt vielleicht mehr geworden ist. Aber ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, aber ich glaube, es lohnt sich nicht deshalb nur, weil man quasi die Rechte sowieso hat. Und was soll man denn dazwischen bei Eurosport zeigen? Also gibt es denn alternative Programme im Winter eigentlich nicht? Deswegen lohnt sich da besser, Live-Sport zu zeigen, als gar nicht zu zeigen.
Ja, das stimmt auch wieder. Ja, dann kommen wir auf die Vierschanzentournee in den Öffis zu sprechen. Alle haben einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Die Quote mit der Formulierung, wann ist denn endlich mal wieder ein Deutscher ganz vorne mit dabei, der den Goldenen Ader gewinnen konnte, der war naturgemäß, dieser Ausruf jetzt nicht ganz so krass zu hören wie noch im letzten Jahr, es war erträglich. Für die Leute, die sich, glaube ich, den ganzen Winter mit Skispringen beschäftigen, war es dieses Jahr eine erträgliche Vierschanzentournee medial, Luca.
Nicht alles gesehen, aber es sah zumindest, die Euphorie für einen deutschen Sieg war jetzt angesichts auch der Ergebnisse der etablierten Springer nicht allzu groß. Da hat man vielleicht auf dem Außenseiter der Sieg gehofft, der sich aber nicht bewahrheitet, muss man ja sagen.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Darts-WM. Ich habe bei beiden deutschen Anbietern reichlich geguckt und ich muss beide loben. Beide waren am Ende vor Ort. Sport 1 schon von Anfang an vielleicht ein bisschen mit mehr Personalaufwand unterwegs. Aber auch Emma Polke ist ja dann in den Anypelli gekommen, egal ob mit Wolfsburg-Trikot oder ohne. Auch Basti Schwede und Robert Marjanovic waren auch dabei. Also es ist weiterhin einfach, glaube ich, für den deutschen Darts-Fan ein Genuss, weil es ja Liebhaber auf beiden Seiten gibt, Luca, dass man die Wahl einfach hat. Und ich meine, das gibt es auch nicht so oft.
Zum Glück hat man die Wahl zwischen, wenn man das hat, The Zone und Sport 1, weil das muss man auch sagen, nicht unbedingt jeder hat The Zone nur um Darts zu gucken. Deshalb reicht dann Sport 1 mehr als nur vollkommen aus, weil man verpasst ja eh nichts von der Darts-WM, wenn wir ehrlich sind. Also wenn man das nur
und
guckt,
das tatsächlich,
ist das ja gut.
Ich dachte, sie lassen tatsächlich ein paar Sessions aus, aber sie haben alles gezeigt und da habe ich das falsch im Gefühl. Bei Sport 1.
Soweit ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Überschneidung war mit dem Frauentopspiel, aber das müsste ja auch nur einmal der Fall gewesen sein.
Auch das könnt ihr uns bei Instagram schreiben.
Und wenn
das ist, glaube ich, die leichte Variante.
Weil das war ja 18 Uhr, kann sein, dass sie dann, aber hinten raus müsste sich ja ein Fußballspiel nicht so extrem überschneiden wie eine Darts-WM. Das ist funny, weil Darts, der hat ja meistens abends gegen 9 oder kurz vor 9 angefangen und die Frauen müssen dann schon längst fertig sein, weil die ja meistens um halb oder um zur vollen Stunde rund um 18 Uhr angefangen haben. Deswegen, ja, keine Ahnung, das glaube ich war jetzt nicht das große Problem.
Ja, genau. So, gucken wir mal, wie es dann bei der übernächsten Darts-WM läuft. So, Bundesliga ist wieder gestartet, Luca, du hast dich, und da haben wir auch drüber gesprochen, über die Unterschiede in der alten Bundesliga-Grafik, im alten Rechtepaket, dass es bei, oder in Sat 1 anders aussah als bei den Pay-TV-Anbietern. Das ist während des Spiels jetzt gar nicht mehr so krass, aber vor dem Spiel ist dir da was aufgefallen.
Ja, die nutzen, ähnlich wie bei den anderen Sportarten, die sie zeigen. In der DTM ist es der Fall, dass sie die offiziellen Grafiken dort benutzen und dort machen sie auch in der Bundesliga weiter. Bei der bei Eishockey-WM machen sie es ja auch so und das finde ich gut. Also das hat, weil ich mag das einfach. Da hat man
wertig.
Das hört sich dann wertig an, weil dann alles ein Paket hat. Man ist ja dann übertragener Sender und gefällt mir zumindest mehr, als wenn man dann halt sein eigenes Design auf Krampf durchbringen muss. Ich meine, das Ding ist die On-Field-Review, die On-Field-Reviews, die On-Field-Interviews nach dem Spiel, wenn es eine gibt, müssen ja mit den Grafiken gebunden sein, weil die ja quasi noch zum Spiel gehören. und auch die Co-Trainer-Interviews, das sieht man auch bei Sky, dass dann die offiziellen Bundesliga-Grafiken benutzt werden, aber interessanterweise dann die eigenen Interviews werden dann auch bei DAZN immer mit eigenen Grafiken bespielt und nicht mit denen der Bundesliga. Ich meine, gehen tut es alles.
Ja, ihr merkt, Luca hat die DFL studiert. genau, und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann mit den Lachern der Woche in einen Alpin-Januar, der uns, glaube ich, beide fesseln wird, Wengen und Kitzbühel. Das werden wir uns die nächsten Wochenenden angucken und dann schauen wir mal, was ORF und SRF sich da einfallen lassen, und verabschieden uns, tun wir uns zum einen mit dem Wintersport und Jugendsprache, Luca. ORF Sport Plus ist wieder das Programm, oder war es ORF 1?
Das war tatsächlich ORF 1, aber... Es wurden die Kinder gegrüßt zu Hause.
So, 7.3. Selina Freitag. Meine Söhne werden sich freuen über die Startnummer 6-7. Aber das ist unwichtig. Jetzt viel wichtiger, Selina Freitag.
6-7. Nicht nur bei Ryuji Kobayashi, oder? Der hat das ja bei der Tournee auch gemacht.
Sehr beliebt, dass diese Ausgang oder diese Geste, sagen wir es mal so, war sehr, sehr
beliebt. Hat dir das gute Laune bereitet?
Sehr gute Laune, ja? Sogar.
Ich weiß auch, was noch gute Laune gibt. Wir fragen mal den ARD-Handball-Experten, der in den nächsten Tagen Alex Schlüter noch besser kennenlernen wird. Die beiden sind ja, neue Arbeitspartner in der ARD für die Handball-EM. Und beim Vorbereitungsspiel in Hannover wurde es von Beginn an richtig launig.
Deutschland gegen Kroatien, das finden wir jetzt und hier raus. Einen schönen guten Abend aus Hannover. Die Halle ist bestens gelaunt. Überall gute Laune, auch bei dir, Dominik. Schönen guten Abend.
Auf jeden Fall, schönen guten Tag.
Ja, tolle Stimmung, ne? Es sind jetzt noch ein paar Tage, am Donnerstag, erstes Spiel. Laune. Ja? Warm-up ist das große Thema für heute, würde ich mal sagen.
Ja, Luca, auch das steht ja noch an die nächsten Tage, haben wir gar nicht erwähnt. Handball-EM.
Wird auch gut. Ich meine,
dass dein TV-Team könnt ihr euch anschauen. Es gibt internationale Top-Partien in der Mediathek. Es gibt natürlich alle deutschen Spiele, auch der Gruppenphase im linearen Fernsehen. 20:30, dreimal Anwurfzeit. Also da auch gerne Insta-Feedback.
Genau. Und da ich ja immer eigentlich weiß, wer gegenüber mir sitzt, machen wir den letzten Lacher der Woche quasi zum Ende hin. Roland Evers übergibt an den falschen Kollegen. Ich meine, das kann ja mal passieren, aber hat so auch intern, glaube ich, bei Sky für ein bisschen Lacher gesorgt. Deswegen hören wir da auch nochmal rein.
Wir vertiefen das ein bisschen später, denn wir haben ja noch ein paar andere Spiele. Nürnberg, Hannover, Preußen, Elversberg, und wir schauen mal zum Club, zu Thorsten Kunde.
Der Thorsten macht das im Live-Spiel. Roland, ich mache es in der Konferenz. Grüße von Olli Seidler. Wir schauen hier also auf den Club gegen 96.
Ja, Luca, ich weiß auch, wie es passiert ist, weil ich weiß, wie diese Zettel aussehen, die die Kommentatoren bei Sky vor sich liegen haben, wie diese Excel-Tabelle aussieht. Die übrigens auch der Grund dafür ist, dass Florian Schmidt-Sommerfeld in der vergangenen Bundesliga-Saison nicht in Freiburg gegen St. Pauli das Bundesligaspiel kommentiert hat, weil er dachte, er macht es in der Konferenz, wo dann Marcel Meinert einspringen musste. Also diese Excel-Tabelle, da kann man schon mal in der Zeile verrutschen. Also alles gut, Roland. Beste Grüße und auch dir ein frohes Neues.
Es passiert den Besten. Und wir hoffen, dass ihr auch wieder froh und munter dann in der nächsten Folge mit dabei seid. Ich freue mich dann auch wieder auf dich, David, mit mit dem, was du an pickepackevollen Themen mitbringst. Und du auch wieder viel guckst, hoffentlich, auch Handball. Das ist ja dein Steckenpferd, ja. Dann eher. Und nicht so oft Darts und Golf und Fußball und noch was verwechselt, aber das passiert ja auch den Besten. Also von daher, ich gebe dir da den Bonus. Du bist ja auch noch so ein bisschen zwischen den Jahren gefangen. Ich bin es auch noch. Deswegen danke aber trotzdem für diese tolle erste Folge im Jahr 2026.
Ich dachte schon, du spielst auf meinen Geburtstag an. Jetzt bin ich aber nochmal glücklich hier rausgekommen. Ja, Wintersport vor allem. Da werden wir uns auch drum kümmern. Also schreibt uns bei Insta @screentime.sport. Bleibt gesund und wir hören uns ja irgendwie noch auf jeden Fall vor den Olympischen Winterspielen wieder. Ciao, ciao.
Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.